Ich habe heute einen Bibeltext aus Matthäus 10 in unserer Lutherbibel auf der Seite 19 im Neuen Testament. Ich habe es überschrieben mit: Jesus verdient deine erste Liebe. Ich lese Matthäus 10, Vers 26 bis 42. Darum fürchtet euch nicht vor ihnen. Es ist nichts verborgen, das nicht offenbar würde, und nichts heimlich, das man nicht wissen würde. Was ich euch sage in Finsternis, das redet im Licht. Und was ihr höret in das Ohr, das predigt auf den Dächern. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und die Seele nicht mögen töten. Fürchtet euch aber vielmehr vor dem, der Leib und Seele verderben mag in die Hölle. Kauft man nicht zween oder zwei Sperlinge um einen Pfennig? Noch fällt derselbige keiner auf die Erde ohne euren Vater. Nun aber sind auch eure Haare auf dem Haupt alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht, ihr seid besser denn viele Sperlinge. Darum, wer mich bekennet vor den Menschen, den will ich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Ihr sollt nicht wähnen, dass ich kommen sei, Frieden zu senden auf Erden. Ich bin nicht kommen, Frieden zu senden, sondern das Schwert. Denn ich bin kommen, den Menschen zu erregen, wieder seinen Vater und die Tochter, wieder ihre Mutter und die Schnur, wieder ihre Schwieger. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebet denn mich, der ist mein nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebet denn mich, der ist mein nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folget mir nach, der ist mein nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden. Wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Wer einen Propheten aufnimmt in eines Propheten Namen, der wird eines Propheten Lohn empfangen. Wer einen Gerechten aufnimmt in eines Gerechten Namen, der wird eines Gerechten Lohn empfangen. Und wer dieser Geringsten einen nur mit einem Becher kalten Wassers tränket in eines Jüngers Namen, wahrlich, ich sage euch, es wird ihm nicht unbelohnt bleiben. Wir leben in einer völlig kaputten Welt. In einer Welt von Angst und Krieg, voller Unterdrückung und Ungerechtigkeit. Und Paulus sagt in Epheser 6, Vers 12, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in der Finsternis dieser Welt herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Die Herren der Welt, das ist der Satan und seine bösen Geister, die den Menschen dazu verführen, sich selber zu zerstören und auch andere Menschen zu zerstören. Und diese Bosheit der Sünde und des Teufels führt dazu, dass die Wahrheit der Bibel, die Botschaft von der Errettung durch Jesus, der am Kreuz für unsere Schuld und Sünde gestorben ist, dass diese Botschaft mit allen Mitteln bekämpft wird. Wir leben auf dieser Erde eben nicht auf neutralem Boden, sondern wir alle, die wir Jesus nachfolgen, leben in einem geistlichen Kampf. Und in den Versen vor unserem Text ist die Rede davon, dass Menschen, die unter der Herrschaft Satans leben, uns mit allen Mitteln bekämpfen werden. Und deshalb beginnt unser Text für heute mit der Aufforderung: Darum fürchtet euch nicht vor ihnen. Denn Jesus ist der Sieger und Jesus hat immer das letzte Wort und er wird diese Welt richten und diesem Gericht wird kein Mensch entgehen können. Kein Mensch wird ungestraft Jesus und sein Wort und seine Leute bekämpfen. Jeder, der sich in diesem Leben gegen Jesus stellt, wird gerichtet und er kommt ganz sicher in die Hölle und am Ende in den feurigen Pfuhl. Das sage nicht ich, das sagt die Bibel, und die Bibel ist Gottes ewig gültiges Wort, das er selber durch seinen Geist geschrieben hat. Und auch wenn es manchmal so aussieht, als hätten wir Christen, die zu Jesus gehören, keine Chance gegen die Macht der Finsternis, so müssen wir doch wissen, dass alle Menschen gezwungen werden, vor Jesus auf die Knie zu gehen. Philipper 2, Vers 9 bis 11. Darum hat ihn, da ist von Jesus die Rede, auch Gott erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen alle derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr sei, zur Ehre Gottes des Vaters. Stellen wir uns vor, was das bedeutet. Jeder Gotteslästerer, jeder Mensch, der nichts von Gott wissen will, jeder noch so mächtige Herrscher auf dieser Welt, alle werden vor Jesus auf die Knie gehen müssen. Und die eigentliche Frage ist, gehst du schon hier auf dieser Erde auf die Knie vor Jesus und bittest ihn um Vergebung deiner Schuld und Sünde? Oder gehst du nach diesem Leben gezwungenermaßen auf die Knie vor Jesus, vor dem großen weißen Thron, um dann für immer in den feurigen Pfuhl geworfen zu werden? Offenbarung 20, Vers 11 bis 15. Dort ist die Rede vom Endgericht, vom großen Gericht vor dem großen weißen Thron. Und ich sah einen großen weißen Stuhl, und den, der darauf saß, war, und ich sah einen großen weißen Stuhl, und den, der darauf saß, vor welches Angesicht floh die Erde und der Himmel. Hier ist von Jesus die Rede. Und ihnen ward keine Stätte gefunden. Und ich sah die Toten, beide groß und klein, stehen vor Gott. Und die Bücher wurden aufgetan. Und ein ander Buch ward aufgetan, welches ist des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach der Schrift in den Büchern, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die darinnen waren. Und der Tod und die Hölle gaben die Toten, die darinnen waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeglicher nach seinen Werken. Und der Tod und die Hölle wurden geworfen in den feurigen Pfuhl. Das ist der andere Tod. Und so jemand nicht ward erfunden, geschrieben in dem Buch des Lebens, der ward geworfen in den feurigen Pfuhl. Das Gericht vor dem großen weißen Stuhl, auf dem Jesus sitzt, wartet auf alle Menschen, auf alle, die nicht zu Jesus gehören. Wer zu Jesus gehört, der steht im Buch des Lebens, weil Jesus für seine Schuld und Sünde bezahlt hat. Und er lebt ewig in Gottes großer Herrlichkeit. Unser Text für heute warnt uns davor, dass wir uns von irgendwelchen Menschen Angst einjagen lassen. Denn diese Leute müssen alles, was sie tun, vor Jesus verantworten. Auch wenn sie heute nichts davon wissen wollen. Mein erster Punkt: große Gottesfurcht statt sinnloser Menschenfurcht. Matthäus 10, Vers 26. Darum fürchtet euch nicht vor ihnen. Es ist nichts verborgen, das nicht offenbar würde, und nichts heimlich, das man nicht wissen würde. Alles, was im Verborgenen passiert, sieht Gott. Niemand, nichts kann sich vor ihm verstecken. Was nach außen hin gut aussieht, hat vor Gott nichts zu bedeuten. Gottes Urteil und seinem Gericht wird nichts entgehen können. Die Hölle ist das sichere und endgültige Ende vieler Menschen, die nach außen hin gut aussehen und den Eindruck erwecken, als hätten sie alles im Griff. Deshalb lassen wir uns von dem äußeren Auftreten, von dem klugen Geschwätz intelligenter Menschen nicht beeindrucken. Gott sagt: Fürchtet euch nicht vor ihnen, lasst euch nicht einschüchtern, lasst euch nicht beeindrucken. Alles, was Menschen auf dieser Erde vorweisen können, wird vergehen und am Ende wird es verbrennen. Nichts, was auf dieser Erde so wichtig erscheint, ist noch wichtig, wenn wir vor Gott stehen werden. Keine Schönheit, kein Reichtum, keine Gesundheit, kein Erfolg, keine Macht. Nichts, was wir hier sehen, wird bestehen bleiben. Und alles Verborgene, alles Heimliche, alles Verlogene und Geheuchelte und Scheinheilige und Hochmütige und Gottlose wird offenbar werden. Und dann wird allen Menschen schlagartig klar sein, dass sie elende Sünder sind und dass sie ohne Vergebung ganz sicher in die Hölle kommen. Psalm 14, Vers 2 bis 3. Der Herr schaut vom Himmel auf der Menschenkinder, dass er sehe, ob jemand klug sei und nach Gott frage. Aber sie sind alle abgewichen und allesamt untüchtig. Da ist keiner, der Gutes tue, auch nicht einer. Haben wir das gehört? Hier steht, da ist keiner, der Gutes tue, auch nicht einer. Kein einziger tut Gutes. Wir sagen vielleicht, viele Menschen tun viel Gutes. Gott sagt, das stimmt nicht. Es kommt immer aus der falschen Motivation heraus, aus falschen Beweggründen heraus. Da ist keiner, der Gutes tue, auch nicht einer. Deshalb sagt Jesus, Matthäus 10, Vers 27, was ich euch sage, in Finsternis, das redet im Licht, und was ihr höret, in das Ohr, das predigt auf den Dächern. Das heißt, hört auf zu schweigen und die frohe Botschaft von der Vergebung durch Jesus so weiterzugeben, dass sie keiner versteht. Viele Christen reden nur von der Liebe Gottes zu uns Menschen, aber sie reden nicht von Schuld und Sünde, von Verdammnis und Hölle, die auf alle Menschen wartet, die hier ihre Knie nicht vor Jesus beugen, die ihn nicht annehmen. Deshalb sagt Jesus hier, gebt diese frohe Botschaft von Jesus weiter. Redet, was ihr im Dunkeln gehört habt, im Licht, sichtbar vor allen Leuten. Sagt das, was ihr von Jesus im Ohr habt, auf den Dächern, gut hörbar für alle Menschen. 1. Johannes 1, Vers 8 bis 9. So wir sagen, wir haben keine Sünde, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. So wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reiniget uns von aller Untugend. Nur wer Jesus um Vergebung bittet und Buße tut, erhält Vergebung. Ohne die Bereitschaft, sich vor Gott zu demütigen, kommt kein Mensch in den Himmel. Was uns hilft, ist die Bekehrung zu Jesus und nicht die Mitgliedschaft in einer Kirche oder Gemeinde. Deshalb tut Buße und nehmt Jesus als euren Herrn und Heiland an. Johannes 1, Vers 12, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Nur wer Jesus aufnimmt, annimmt, ist ein Kind Gottes. Ohne Buße und Umkehr zu Jesus gehört niemand zur Familie der Kinder Gottes. Und dann legt Jesus noch eins drauf. Und er sagt uns in Matthäus 10, 28, und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und die Seele nicht mögen töten. Fürchtet euch aber vielmehr vor dem, der Leib und Seele verderben mag, in die Hölle. Die Angst vor dem Tod ist ja die ultimative Angst für alle Menschen. Menschen haben Angst zu sterben. Und deshalb tun sie alles Mögliche, um den Tod zu verdrängen. Und sie leben, auch wenn sie 80 sind, so als wären sie unsterblich. Aber, sagt Jesus, die Angst vor dem Sterben ist nichts verglichen mit der Angst, dass Leib und Seele in der Hölle verderben können. Deine Seele ist dein Ego, dein Ich und deine Persönlichkeit. Und deine Seele kann in der Hölle verderben, sagt die Bibel hier. Hier steht verderben und nicht sterben, weil das Verderben in der Hölle nie aufhört und ewig sein wird. Und wer ist der, der Leib und Seele in der Hölle verderben kann? Das kann nur Jesus machen. Nur Jesus hat nach Offenbarung 1, Vers 18 die Schlüssel der Hölle und des Todes. Nur Jesus kann Menschen in die Hölle werfen, weil sie keine Vergebung ihrer Schuld haben. Der Satan landet selber in der Hölle. Und deshalb hat er da nichts mitzureden. Wenn Jesus sagt, dass wir uns vor ihm fürchten sollen, weil er Leib und Seele in der Hölle verderben kann, dann ist das eine sehr ernste Botschaft. Das Angebot Jesus zur Vergebung und Versöhnung gilt allen Menschen, aber wehe denen, die dieses Angebot nicht annehmen. Jesus rät diesen Menschen, fürchte dich, du hast allen Grund, große Angst zu haben. Du hast allen Grund, das Gericht mehr zu fürchten, als alles, was dir auf dieser Erde Angst machen kann. Denn du kannst keine Gnade von Gott erwarten, wenn du zu Lebzeiten keine Buße vor Jesus getan hast. Wenn man diese Botschaft hört, dann fragt man sich, warum Menschen noch so stolz sind, dass sie nicht bereit sind, ihre Sünde einzusehen und Buße zu tun und Jesus anzunehmen. Aber die Menschen sind blind für diese frohe Botschaft, für das helle Licht des Evangeliums, wie es Paulus in 2. Korinther 4, 3 bis 4 sagt. Ist nun unser Evangelium verdeckt, so ist denen, die verloren werden, verdeckt, bei welchen der Gott dieser Welt, der Satan, der Ungläubigen Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Klarheit Christi, welche ist das Ebenbild Gottes. Der Gott dieser Welt, der Satan, verblendet die Menschen, dass sie die Botschaft von Jesus und seiner Liebe zu uns und seinem Tod am Kreuz nicht verstehen können. Und so bleiben viele Menschen stolz und sie gehen für alle Ewigkeit verloren. Und sie warten darauf, dass Leib und Seele in der Hölle verderben werden und dass sie ewig leiden müssen. Mein zweiter Punkt, Jesus bewahrt und segnet seine Kinder. Dann sagt Jesus, Matthäus 10, 29, kauft man nicht zwei Sperlinge um einen Pfennig, noch fällt derselbigen keiner auf die Erde ohne euren Vater. Zwei Sperlinge sind zwei kleine Singvögel. Sie kosteten damals nur einen Pfennig. Das heißt, ihr materieller Wert war sehr klein und vernachlässigbar. Keiner würde sich für so einen wertlosen Sperling einsetzen. Aber kein Sperling fällt auf diese Erde, ohne dass der allmächtige Gott es zulässt. Selbst der wertlose Sperling ist in der Hand unseres liebenden Vaters. Und dann Vers 30, Matthäus 10, 30, nun aber sind auch eure Haare auf dem Haupt alle gezählt. Gott weiß genau, wie viele Haare du auf deinem Kopf hast. Auch das interessiert sonst niemand. Kein Mensch würde seine Haare zählen. Aber unser Vater im Himmel hat so viel Interesse an dir, dass er genau weiß, wie viele Haare du hast. Und es fällt kein Haar von deinem Haupt, ohne dass dein Vater im Himmel es zulässt. Nur der Teufel redet dir ein, dass Gott kein Interesse an dir hat. Wir sind Kinder Gottes und wir haben einen Vater im Himmel, der immer zu uns steht. Unser Vater passt mehr auf uns auf, als sich alle dessen bewusst sind. Egal wo du bist, egal was dir passiert, sei es gut oder böse, du kannst immer mit deinem liebenden Vater im Himmel rechnen. Und dein Vater nimmt es sehr genau. Nicht einmal ein Haar fällt von deinem Haupt, ohne dass Gott es gesehen hat. Was ist das für ein Vater? Auch wenn wir durch das finstere Tal gehen, wissen wir immer, dass unser Herr bei uns ist, dass er uns durchträgt, dass nichts passiert, ohne dass unser Vater im Himmel auf uns aufpasst. Ist das nicht wunderbar? Matthäus 10, 31. Darum fürchtet euch nicht, ihr seid besser denn viele Sperlinge. Weil wir als Kinder Gottes einen Vater im Himmel haben, der genau auf uns aufpasst. Deshalb brauchen wir uns vor nichts zu fürchten. Das will Jesus hier sagen. Vor keinem Menschen, vor keiner Katastrophe, vor keinem Problem, egal wie groß es ist. Wir sind immer in der Hand unseres liebenden Vaters. Wir sind unendlich wertvoll für ihn. Wir sind immer in der Hand unseres guten Hirten. Immer in der Hand eines Vaters, der alle Macht hat, im Himmel und auf der Erde. Es ist so wichtig, dass wir diese Gewissheit, dass wir immer in der Hand unseres Vaters sind, dass wir das ganz tief in unserem Herzen haben. Unser Herr passt so auf uns auf, dass kein Haar vom Haupt fällt, ohne dass er es gesehen hat. Es gibt nichts, wofür wir Angst zu haben brauchen. Denn wenn Gott sich um wertlose kleine Sperlinge oder Spatzen kümmert, wie viel mehr wird er sich um uns kümmern, die wir seine Kinder sind? Und dann sagt Jesus Matthäus 10, 32, darum, wer mich bekennet vor den Menschen, den will ich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Vor diesen beiden Versen hat Jesus davon gesprochen, wie sehr er uns liebt und wie sehr er sich um uns kümmert. Das hören wir alle gerne, dass der allmächtige Gott sich um uns kümmert. Aber die Frage ist natürlich, welche Auswirkungen hat das auf unser Leben? Führt dieses Wissen der Fürsorge und Gegenwart Gottes dazu, dass wir genauso zu unserem Herrn stehen, wie er zu uns steht? Führt diese Liebe dazu, dass wir in gleicher Weise zu Jesus stehen? Lukas 9, Vers 26, wer sich aber mein und meiner Worte schämet, der wird sich des Menschensohn auch schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und seines Vaters und der heiligen Engel. Wir alle kennen diese Schamgefühle. Wir wissen, wie es sich anfühlt, wenn wir uns schämen. Wir wissen, wie es ist, wenn die Welt uns ausgrenzt und verspottet und über uns lacht. Und jeder versagt an dieser Stelle. Du und ich, wir versagen an dieser Stelle. So wie Petrus, der Jesus dreimal verleugnet hat und gesagt hat, dass er Jesus nicht kennt. Aber das kommt alles nur daher, dass wir nicht verstanden haben, wie wertvoll es ist, gerettet zu sein und wie grauenhaft es ist, am Ende unseres Lebens in die Hölle geworfen zu werden. Lasst uns zu Jesus und zu seinem ewig gültigen Wort stehen. Wer keine Vergebung hat, der geht in die Hölle. Das sagt die Bibel an so vielen Stellen. Warum verschweigen wir das? Und was die Welt zu bieten hat, ist immer eine Täuschung, wenn wir unser Herz daran hängen. Die Welt hält nie, was sie verspricht. Sie lügt dich immer an. Deshalb lesen wir in 1. Johannes 2, 15 bis 17, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Habt ihr gehört? So jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, nämlich des Fleischeslust und der Augenlust und hoffärtiges Leben, Hochmut, Stolz und alles, was schön aussieht und wo wir uns darauf etwas einbilden, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Das ist das Problem. Es vergeht alles. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Diese Welt vergeht mit allem, was sie uns anbietet. Und deshalb stehst du mit leeren Händen vor Gott, wenn du dein Leben für diese Welt verschwendet hast, anstatt für Jesus und sein Reich zu leben. Ist doch eigentlich klar. Deshalb sagt Jesus in Vers 32, wer mich bekennet vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Das heißt, du erfährst den größten Segen für dich und dein Leben, wenn du den Menschen sagst, dass sie Jesus brauchen. Kein Mensch gibt Zeugnis von Jesus, ohne für sich selber den allergrößten Segen zu erfahren. Wer in dieser kaputten und verlogenen Welt zu Jesus steht und die Menschen vor der Hölle und vor dem Gericht Gottes warnt, der hat einen unglaublichen Reichtum und eine unheimliche Freude in seinem Leben. Und dann der dritte Punkt, Jesus lieben trotz Trennung und Ablehnung. Matthäus 10, 34, ihr sollt nicht wähnen, dass ich kommen sei, Frieden zu senden auf Erden. Ich bin nicht kommen, Frieden zu senden, sondern das Schwert. Mit dem Schwert meint Jesus nicht den Krieg, sondern die Trennung zwischen Menschen, Es wird gleich erklärt. Wer zu Jesus gehört, der wird automatisch die Trennung zu Menschen erfahren, die Jesus ablehnen. Und das geht manchmal mitten durch die Familie, mitten durch die Verwandtschaft. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, Frieden zu senden, sondern das Schwert. Und dann wird im nächsten Vers erklärt, warum es bei dieser Trennung geht. Er sagt, denn, das baut auf dem anderen auf, ich bin gekommen, den Menschen zu erregen, wieder seinen Vater und die Tochter wieder ihre Mutter und die Schnur wieder ihre Schwieger. Schnur ist die Schwiegertochter, wieder ihre Schwiegermutter. Das heißt, die Trennung geht wegen Jesus mitten durch die Familie. Wer sich zu Jesus bekehrt, der wird das erleben. Warum ist das so? Weil die Bekehrung einen Menschen aus dem Reich der Finsternis in das Reich Gottes bringt. Da wehrt sich natürlich der Teufel. Glaube ja nicht, dass sich alle freuen, weil du für Jesus lebst. Eigentlich gibt es gar keinen logischen Grund, warum Menschen sich darüber aufregen, wenn einer Jesus findet. Denn wer Jesus hat, der hat den Geist Gottes, der hat den Frieden Gottes in seinem Leben und das hat immer positive Auswirkungen auf seine Mitmenschen. Ganz sicher. Wenn die Sünde weniger Raum in deinem Leben hat, dann profitieren doch immer auch deine Mitmenschen davon. Aber der Satan wird sofort dafür sorgen, dass er dein Leben vor anderen Menschen schlecht macht. Und das ist nicht immer einfach, wenn wir gerade Jesus gefunden haben. Aber das ist immer so und deshalb weist die Bibel uns in diesem Text darauf hin. Matthäus 10, 36, und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Unglaublich, was Jesus hier sagt. Nur weil du an Jesus glaubst, werden dich deine eigenen Verwandten hassen. Das liegt daran, weil es um Himmel und Hölle geht. Und der Gott dieser Welt, der Satan, er kämpft sofort gegen dich, obwohl du gar nichts falsch gemacht hast. Jesus sagt das, damit wir uns darauf einstellen können. Deshalb wundere dich nicht, das liegt nicht an dir. Das liegt an dem geistlichen Kampf, in dem wir stehen. Das Erste, was die Welt oder die Menschen ohne Jesus tun, sagen ist, jetzt ist er heilig geworden. Jetzt darf er nicht mehr lügen. Jetzt muss er ehrlich sein. Jetzt kann er nicht mehr die Ehe brechen. Dabei sieht die Welt gar nicht, dass wir das gar nicht mehr tun wollen. Wir brauchen das nicht mehr. Warum? Wir haben erkannt, dass uns unsere Beziehung, dass alle Beziehungen zerstört werden, wenn wir sündigen. Wir haben verstanden, dass Sünde uns vollkommen kaputt macht. Wie kann man uns vorwerfen, dass wir nicht mehr sündigen, nur weil wir nicht mehr sündigen wollen? Wir sind als Kinder Gottes eben nicht mehr Sklaven der Sünde, wie die Menschen um uns herum. Der Mensch ohne Jesus wird geknechtet von der Sünde, obwohl er genau weiß, dass er sich damit zerstört. Was ist denn das für eine Freiheit, wenn man Dinge tut, die einen nachher nur kaputt machen? Bei uns Christen, die zu Jesus gehören, hat die Sünde keine Macht mehr, sagt die Bibel. Wir haben diese gewaltige Kraft der Vergebung erfahren. Wir sind frei durch Jesus. Wir müssen nicht mehr sündigen, wenn wir Jesus Raum in unserem Leben geben. Und dann geht es weiter, Matthäus 10, 37. Wer Vater oder Mutter mehr liebe denn mich, der ist mein nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebe denn mich, der ist mein nicht wert. Was sind das für Aussagen, die Jesus hier macht? Vater und Mutter ehren gilt immer. Ehe und Familie sind von Gott geschaffen und beides soll in Ehren gehalten werden. Und ein Nachfolger Jesu kümmert sich selbstverständlich um seine Ehe und Familie. Aber wenn deine Familie von dir verlangt, dass du keine Zeit und kein Geld und keine Liebe für Jesus und seine Gemeinde hast, dann musst du klar machen, dass Jesus in allen Dingen den Vorrang hat. Was Jesus von uns will, steht über allen Menschen, egal wie nahe sie uns stehen. Deshalb geht es in dem Vers um das, was ich mehr liebe oder am meisten liebe. Und das muss immer Jesus sein. Das geht auch gar nicht anders, wenn du dich wirklich zu Jesus bekehrt hast. Überlege dir doch, was Jesus für dich getan hat. Er ist ans Kreuz gegangen für deine Schuld und Sünde. Er hat dir alles vergeben, was du getan hast in der Vergangenheit und was du in der Zukunft noch tun wirst. Er hat dir einen Platz im Himmel versprochen. Er hat dir seinen Geist gegeben. Er hat dir seinen Frieden gegeben. Dafür liebe ich doch Jesus über alles. Und ich möchte auf keinen Fall, dass diese Liebe zu Jesus verschwindet. In Offenbarung 2 lesen wir von einem Brief an die Gemeinde in Ephesus. Und dort lesen wir in Offenbarung 2, 4 bis 5. Da sagt Jesus, aber ich habe wider dich oder gegen dich, dass du die erste Liebe verlässest. Gedenke, wovon du gefallen bist und tu Buße und tu die ersten Werke. Wo aber nicht, werde ich dir kommen bald und deinen Leuchter wegstoßen von dieser Stätte, wo du nicht Buße tust. Hier sagt Gott ganz klar, dass er bei der Gemeinde in Ephesus die erste Liebe vermisst. Ist das nicht oft auch bei uns so? Warst du schon einmal richtig verliebt? Was hast du nicht alles getan, als du verliebt warst? Das war die erste Liebe. Nichts war dir zu viel. Jede Zeit, jedes Geld, jede Kraft hast du investiert, um bei deinem oder deiner Liebsten zu sein. Und wie ist es mit Jesus, mit deiner ersten Liebe zu ihm? Das ist die Liebe, von der Jesus hier spricht. Wer Vater oder Mutter mehr liebt denn mich, der ist mein nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt denn mich, der ist mein nicht wert. Und Vers 38, und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folget mir nach, der ist mein nicht wert. Das Kreuz war ein Mordinstrument für Großverbrecher. In Markus 15 lesen wir, Markus 15, 27 bis 28, und sie kreuzigten mit ihm zwei Mörder, einen zu seiner Rechten und einen zur Linken. Da ward die Schrift erfüllt, die da sagt, er ist unter die Übeltäter gerechnet. Jesus wurde aufgrund der Kreuzigung zu den Großverbrechern, zu den Übeltätern gerechnet. Wie ist das bei dir? So gerne wollen wir vor Menschen gut dastehen. Wir wollen Wohltäter sein, von Menschen bewundert werden, weil wir arrogant sind. Und Jesus sagt, wer nicht bereit ist, um Jesu willen wie ein Verbrecher oder Übeltäter dazustehen, der ist mein nicht wert. Es muss dir eben vollkommen egal sein, was die Menschen über dich denken. Das Einzige, was zählt, ist, was Jesus über dich denkt. Mit der Botschaft von Himmel und Hölle erklären uns viele Menschen, auch viele Namenschristen, für vollkommen verrückt. Aber das ist die Botschaft der Bibel. Es geht immer um Himmel und Hölle, immer um Vergebung und ewiges Leben. Das ist die Botschaft Jesu. Und jeder wird am Ende seines Lebens erkennen müssen, dass das die Wahrheit ist. Deshalb ist es doch vollkommen egal, was die Menschen über uns denken. Und deshalb ermutigen wir jeden, Buße zu tun und Jesus anzunehmen, weil wir ohne Vergebung in die Hölle kommen. Die meisten Menschen wollen das nicht hören. Und deshalb behandeln sie uns wie Übeltäter, wie Verbrecher. Aber das ändert nichts daran, dass es die Wahrheit ist. Und deshalb sagen wir den Menschen, dass sie unbedingt, dass sie zwingend Jesus brauchen, um in den Himmel zu kommen. Einen anderen Weg zu Gott gibt es nicht. Und dann mein vierter und letzter Punkt. Nachfolger Jesu sind reiche Leute. Matthäus 10, 39. Wer sein Leben findet, der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden. Über diesen Vers könnte man viele Predigten halten. Das ist eine paradoxe, scheinbar unsinnige Behauptung der Bibel. Wer sein Leben findet, der verliert es. Das geht eigentlich gar nicht. Aber bei Jesus ist es so. Denn Gott denkt und handelt nicht so, wie Menschen denken und handeln. Denn das, was für einen normalen Menschen gut aussieht, ist in den Augen Gottes ein großer Fehler. Und deshalb sagt Jesus, denn wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden. Das hat uns Jesus hier versprochen. Und es kommt darauf an, dass wir dem Wort Gottes mehr glauben als unserer bisherigen Erfahrung. Sein Leben für Jesus zu verlieren, umfasst alle Lebensbereiche. Es umfasst deine Zeit, dein Geld und alles, was du an Gaben und Fähigkeiten zur Verfügung hast. Wer das verstanden hat, der wird einen großen Segen in seinem Leben erfahren. Keiner investiert Zeit für Jesus und Zeit fürs Gebet und Zeit für die Gemeinde, ohne für sich selber den größten Segen zu erfahren. Keiner liest täglich die Bibel und betet täglich für sich und andere Menschen, ohne nicht Gottes Handeln und seine Wunder zu erleben. Wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden. Keiner gibt 10% seines Geldes an Jesus, ohne zu erfahren, dass Gott ihm immer mehr zurückgibt, als er jemals gegeben hat. Malachi 3, Vers 10, bringet aber den Zehnten ganz in mein Kornhaus, sagt Gott, auf dass in meinem Hause Speise sei. Und dann sagt Jesus, und prüfet mich hierin, spricht der Herr Zebaoth, ob ich euch nicht des Himmels Fenstern auftun werde und Segen herabschütten die Fülle. Meine Frau und ich haben das zu Zeiten gemacht, als wir eigentlich kein Geld hatten. Das war sehr schwer. Aber wir haben erlebt, wie Gott die Himmelsfenster aufgemacht hat und uns mehr gesegnet hat, als wir es uns vorstellen konnten. Gott sagt ja nicht, gib mir 10%, wenn du es übrig hast. Das braucht ja keinen Glauben. Aber zu geben, obwohl ich es nicht habe, das ist sehr schwer. Doch das führt immer zu einem großen Segen in unserem Leben. Das hat Gott selber versprochen. Und Gott sagt, und prüft mich hierin, spricht der Herr Zebaoth, ob ich euch nicht des Himmels Fenstern auftun werde und Segen herabschütten die Fülle. Ich möchte klar sagen, ich sage das heute nicht, weil wir als Gemeinde Geld brauchen und Geld sammeln. Unser Herr versorgt uns immer. Das sieht man an dem Haus, in dem wir hier sind als Gemeinde. Aber Jesus will deinen ersten Platz. Er will deine ganze Liebe. Er will deine erste Liebe. Und in deinem Umgang mit deiner Zeit und deinem Geld kann Jesus sehen, was dir wichtig ist. Zeig mir deine Kontoauszüge und deinen Terminkalender, dann zeige ich dir, was dir wichtig ist. Die Bibel sagt das immer wieder und Jesus sagt, wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden. Und jeder, der wirklich bereit ist, das umzusetzen, der wird für sich den größten Segen erfahren. Das hat Gott in seinem Wort versprochen. Im Vers 39 ging es um mich selber, um meine Beziehung zu Jesus. Und jetzt geht es in den letzten Versen interessanterweise um unseren Umgang mit anderen Christen. Matthäus 10, 40, wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Wer euch aufnimmt, das waren die Jünger Jesu. Man sieht das im Zusammenhang. Und Jesus sagt, wer euch aufnimmt, der nimmt Jesus und Gott selber bei sich auf. Wer Christen beherbergt, die eine Unterkunft brauchen, der lädt Jesus und Gott selber ein, in sein Haus zu kommen. So oft sehen wir nur die Mühe und die Arbeit, die ein Besuch mit sich bringt, die Einschränkungen in unserem Privatleben. Aber Menschen, die mit uns Jesus nachfolgen, bei sich aufzunehmen, ist der größte Segen für uns selber, weil Gott hier einen besonderen Segen darauf gelegt hat. Und dann am Ende von unserem Kapitel Matthäus 10, 41 und 42, wer einen Propheten aufnimmt in eines Propheten Namen, der wird eines Propheten Lohn empfangen. Wer einen Gerechten aufnimmt in eines Gerechten Namen, der wird eines Gerechten Lohn empfangen. Und wer dieser Geringsten einen nur mit einem Becher kalten Wassers tränket in eines Jüngers Namen, wahrlich, ich sage euch, es wird ihm nicht unbelohnt bleiben. Das heißt, alles, was wir einem Christen Gutes tun, das wird Gott reich belohnen. Hier steht nicht nur, dass es um den Segen hier auf dieser Erde geht, hier geht es sogar um den Lohn im Himmel. Als Christen haben wir ewiges Leben und wir haben einen Platz im Himmel. Aber der Lohn, den uns Jesus gibt, der wird unterschiedlich sein und der hängt immer mit dem deinem Leben zusammen, das du hier auf dieser Erde für Jesus gelebt hast. Wir hatten heute einen Text, in dem es darum ging, ein Leben für Jesus zu leben. Jesus den ersten Platz zu geben, weil alles andere sinnlos ist. Und wir müssen wissen, dass wir uns immer auf unseren Herrn verlassen können. Egal wie groß unsere Not und Anfechtung ist, kein Haar fällt von deinem Haupt, ohne dass dein Herr es gesehen hat. Wirkliches Leben gibt es nur bei Jesus. Ein Leben, das sich lohnt, erleben wir nur dann, wenn wir bereit sind, für Jesus alles zu verlieren. Wenn wir bereit sind, ihm nachzufolgen. Und deshalb sagt Paulus in Kolosser 3, 23 bis 24, alles, was ihr tut, ist ja alles enthalten. Das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Und wisset, dass ihr von dem Herrn empfangen werdet, die Vergeltung des Erbes, den Lohn im Himmel, denn ihr dienet dem Herrn Christo. In Jesu Namen. Amen. Lasst uns noch beten. Herr Jesus, das tut mir so weh, dass meine erste Liebe zu dir nicht immer da ist, Herr. Dass so viele andere Dinge gibt, die mir wichtig sind. Und ich wünsche mir das so sehr, dass diese Liebe zu dir, die alles für dich gibt, weil du alles für uns gegeben hast, dass die in mir brennt, in uns brennt. Herr, du hast alles für uns gegeben, Herr. Und ich möchte nicht, dass du wieder uns hast, dass wir die erste Liebe verlassen haben. Herr, wir danken dir für deine Gnade, für deine Vergebung, für das ewige Leben, für den Platz im Himmel, für den Frieden, den wir haben, für die Gewissheit, dass du uns versorgst, dass nichts passiert, ohne dass du auf uns aufpasst. Herr, es gibt nichts Besseres auf dieser Erde, als mit dir zu leben. Wir danken dir, dass wir deine Kinder sind. Und schenke du es, Herr, dass wir viele Menschen erreichen, die ohne dich leben und die ohne dich in die Hölle kommen. In Jesu Namen. Amen.